Was ist, wenn ich gar keinen Grund gerade habe zum Jubeln? Was, wenn es mir eigentlich gerade schlecht geht, wenn ich nicht in der Stimmung bin, zu danken, zu loben? Was, wenn ich alles verloren habe? Mein Zuhause, meine Familie, alles, mein Glaube, meine Religion. Und nicht nur mir wurde das genommen, sondern meiner ganzen Familie, meinem ganzen Volk. Wenn wir zusammen am tiefsten Tiefpunkt unseres Lebens, unserer Geschichte angekommen sind. Das Volk Israel hat viel mit Gott erleben dürfen. Immer wieder durften sie seine Gnade, seine Liebe zu sich spüren und erfahren. Er gab ihnen Gebote, die das Zusammenleben regeln sollten, die das Zusammenleben erleichtern sollten. Und wenn das Volk es mal wieder nicht geschafft hat, sich daran zu halten, wenn andere Götter verlockender waren, dann hat Gott ihnen Propheten geschickt, Richter und Könige, die ihnen geholfen haben, sie wieder auf den richtigen Weg zu führen. Und trotzdem kommt es leider zum Worst Case. Die Israeliten gibt es in dem Sinne nicht mehr. Das Land wird ihnen weggenommen, andere Völker besetzen ihr heiliges Land und sie werden gefangen genommen, sind überall verstreut, in fremden Städten, in fremden Ländern. Und da sind sie umgeben von fremden Kulturen, von anderen Göttern. Wer kann sie da noch retten? Sie fühlen sich von Gott verlassen, wissen nimmer, wo sie ihre Hilfe herkriegen. Was ist geblieben von der wundervollen Geschichte? Erinnerung? Oder vielleicht auch Zweifel? Waren das doch alles nur leere Worte? Oder vielleicht aber auch Hoffnung? Hoffnung, dass die Propheten doch recht haben mit ihrer Zusage, es wird euch jemand retten, Gott wird euch jemand schicken. Hoffnung, dass sie in ihr altes Leben wieder zurück können, in die Gemeinschaft mit ihren Glaubensbrüdern und Schwestern, in ihr geliebtes, heiliges Land wieder zurück dürfen. Wir wissen alle, dass diese Geschichte mit einem Happy End ausgeht. Der König Kyros lässt die Israeliten wieder zurück in ihr Land. Aber so einfach, wie ich das gerade in zwei Sätzen gesagt habe, so war es leider nicht für die Israeliten. Das Land sieht erstmal ganz anders aus. Da haben sich andere Völker breit gemacht, fremde Menschen, haben ihre Kultur reingebracht, ihre Götter aufgebaut. Da herrschen plötzlich andere Traditionen, einen anderen Umgang miteinander. Und ich glaube, die waren jetzt auch nicht so begeistert, dass da plötzlich wieder das Volk kommt und dann auch noch ihren Tempel aufbauen wollen. Das riecht doch schon wieder nur nach Streit und Auseinandersetzung. Doch die Hoffnung im Volk auf eine Rückkehr ist geschürt. Sie machen sich auf den Weg nach Jerusalem. Als Grundlage ist für sie der Tempelaufbau sehr, sehr wichtig. Das Volk braucht Orientierung, braucht einen Ort, wo sie wieder Gott anbeten können, wo sie Halt bekommen, wo sie ihre Rituale durchführen können. Und diesem Projekt haben sich federführend zwei Männer angenommen, Esra und Nehemia. Und das ganze Volk steht dahinter. Das ist ihr gemeinsames Ziel, ihre Vision, die sie haben, ihre Hoffnung. Und Esra ruft das Volk zusammen. Es ist ein großes Projekt und es braucht viele Männer, viele Menschen, die das unterstützen. Und deswegen sammeln sie sich an dem Fluss, um dann voller Tatendrang nach Jerusalem zu ziehen. Und als ich die Geschichte in der Bibel gelesen habe, bin ich an zwei Versen hängen geblieben. Zwei Verse, wo eigentlich nichts Besonderes, nichts Spannendes drinsteht. Und trotzdem enthalten sie für mich eine wichtige Kernaussage, eine Wegweisung. Das Volk hat sich also gesammelt, der Plan steht, die Vision haben sie vor Augen. Können eigentlich losziehen. Doch Esra hat es auf einmal gar nicht so eilig. In Esra 8, Vers 21 steht, dort am Fluss Ahava ordnete ich, also Esra, ein Fasten an, um vor Gott Buße zu tun. Wir beteten zu unserem Gott und erbaten von ihm eine sichere Reise für uns, unsere Kinder und unseren Besitz. Was jetzt? Jetzt ist das ganze Volk da und jetzt hängen die da am Fluss rum und warten, machen nichts. Geht's noch? Die sollen doch endlich mal ihr altes Leben wieder in den Griff kriegen. Die sollen losgehen und den Tempel aufbauen. Aber eigentlich finde ich es gar nicht so dumm, was die machen. Sie beginnen ihr Ziel mit einer inneren Vorbereitung, mit einer geistlichen Vorbereitung. Ihr Fasten dient als Zeichen der Demut und ihrer Abhängigkeit von Gott. Er soll sie auf dem langen Weg nach Jerusalem beschützen und er soll den Tempelaufbau segnen. Er ist ihr Auftraggeber und er muss Gelingen schenken. Wir haben seine Zusage, dass er immer bei uns ist, das ist eigentlich klar. Aber sind wir uns dessen auch immer bewusst? Esra ordnet diese Fastenzeit an, damit das Volk sich bewusst werden kann, wer ihr Gott ist, zu was er möglich, zu was er fähig ist. Und auch damit Zweifel, damit Unmut und vielleicht auch Bitterkeit über Geschehenes abgelegt werden kann, dass sie quasi ein reines Herz bekommen und dass sie sich neu auf Gott fokussieren und ausrichten können. Ich frage dich, wie gehst du an Projekte ran, an Entscheidungen? Machst du dir vorher bewusst, was der Weg, was das Ziel ist? Oder gehst du einfach mal los und dann mal schauen, was so unterwegs alles passiert? Das Volk fastet, um innezuhalten. Sie gehen raus aus ihrer Rastlosigkeit, aus ihrer Getriebenheit, rein in Gottes Reden. Esra hat Gott stellvertretend für das Volk um Schutz und Sicherheit gebeten. Und dann ziehen sie nicht einfach los nach Jerusalem. Nein, sie warten. Sie warten so lang, bis sie eine Antwort hören von Gott, bis sie die Sicherheit und die Gewissheit haben, Gott ist dabei. Es ist nicht nur unser Plan, sondern es ist auch Gottes Plan, dass wir den Tempel wieder aufbauen. Bis sie spüren, bis sie innerlich spüren können, ja, Gott ist mit uns. Doch dafür braucht es Zeit, um das zu hören. Nach 3 Tagen zieht das Volk dann los. Es ist eine lange und eine anstrengende Reise, doch sie kommen wohlbehalten und sicher in Jerusalem an. Und das, obwohl sie kein beschützendes Heer um sich herum hatten. Aber Gott hat ihnen ja Schutz versprochen. Und so kommen sie mit ihrem ganzen Hab und Gut, mit den Tempelheiligtümern, Tempelgeräten an. Und dann kann es ja endlich losgehen mit dem Bau. Und hier kommt der 2. Vers, der mich aufmerken lassen hat. Am 12. Tag des 1. Monats brachen wir vom Fluss bei Ahava auf, um nach Jerusalem zu ziehen. Die Hand unseres Gottes war über uns und er beschützte uns unterwegs vor Feinden und Räubern. Als wir nach Jerusalem kamen, ruhten wir dort 3 Tage aus. Jetzt tun sie schon wieder nichts. Sie tun schon wieder Pause machen. Es macht Sinn, nach solchen Strapazen mit so vielen Menschen sich erstmal zu erholen. Und gleichzeitig stelle ich mir diese 3 Tage aber auch voller Lobgesang und Jubel vor. 3 Tage Party für Gott. Er hat Schutz und Bewahrung geschenkt, wo andere sonst ein ganzes Heer für brauchen. Und ich glaube, dass jetzt auch die Hoffnung für viele greifbarer, naher ist. Viele checken vielleicht jetzt erst, als sie endlich wieder in der geliebten Stadt sind, ja, wir sind frei, Gott hat uns befreit. Und ich kann mir vorstellen, dass sie in etwa den Psalm gesungen haben, den wir am Anfang schon gehört haben. Jahwe ist meine Kraft und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut. Als mir geholfen wurde, jubelte ich. Mit meinem Lied will ich ihn preisen. Sie nutzen die Zeit, um Danke zu sagen. Um sich zu vergewissern, Gott ist bei uns. Wir haben sein Segen. Unsere Ausrichtung stimmt. Und es setzt natürlich auch ein Zeichen, wenn da so eine Horde Menschen nach Jerusalem kommt und erstmal gute Stimmung für Gott macht. Das merken auch die anderen Menschen dort. Warum habe ich diese 2 kurzen Sätze inmitten diesem großen Aktionismus von dem Volk nett überlesen. Ich glaube, weil ich eine Sehnsucht danach habe, innezuhalten, mich auszurichten, auszuharren, um Antworten zu bitten und auch darum zu ringen. Vor Ostern habe ich an der Fastenwoche teilgenommen. Da habe ich zum ersten Mal am eigenen Körper erleben dürfen, was es heißt, auf Nahrung zu verzichten, was es mit meinem Körper, aber auch mit meinem Geist macht. Zum einen haben sich natürlich viele meiner Gedanken um Essen gedreht, das war sehr nervig, aber ich habe auch gemerkt, wie kann mein Körper, meine Seele versucht, sich auszurichten. Raus aus meinen Gewohnheiten bin ich plötzlich sensibler, wahrnehmbarer und auch aufnehmbarer geworden. Nicht nur für Gott, es haben sich auch eigene Gedanken aufgedrängt. Wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Was möchte ich mal erreichen? Möchte ich mich neu oder anders ausrichten? Diese Gedanken hatten bisher nicht so viel Platz. Aber ich habe meinem Inneren plötzlich eine Ruhe geschenkt, die es vorher so nicht kannte. Und dann hat meine Seele auch mal hier geschrien und gesagt, hier, ich möchte mich auch mal wieder neu fokussieren. Das heißt, wenn ich mir Zeit nehme, dann sehnt sich meine Seele auch danach, sich neu auszurichten. Auch das Mädel hier von der Geschichte hat sich ausgerichtet. Sie hat ein bewusstes Ja für Gott gehabt. Hätte sie sich dafür nicht bewusst entschieden, dann wäre sie vielleicht auf dem Weg irgendwann hier zu den Lehrern oder so eingeknickt. Dann wäre sie nimmer standhaft gewesen. Dann hätte sie Zweifel bekommen. Aber weil sie sich ihr Ziel bewusst war, sich entschieden hat, hat sie Stärke und Mut von Gott bekommen, für ihn, für ihren Glauben einzustehen. Was ist deine ganz persönliche Ausrichtung? Wo möchtest du hin oder ankommen? Welches Schönheitsideal strebst du an? Welche schulische Leistung? Wo möchtest du mit deinem Beruf, mit deinem beruflichen Weg hinkommen? Mit deiner Ehe, mit deiner Familie? Darüber machen wir uns viele Gedanken. Richtest du dich aus und spürst in dich hinein, wo du einmal stehen willst? Machst du dir bewusst, wer unser Schöpfer ist, wer dich in die Welt gesetzt hat, genau da, wo du jetzt stehst, wozu dieser Gott fähig ist und dass er uns mit dem Heiligen Geist ausgestattet hat? Und wie sieht es mit uns als gesamte Gemeinde aus? Wohin richten wir uns aus? Wo lassen wir das Wirken des Heiligen Geistes zu? Mir werden in der Gemeinde manchmal Entscheidungen oder Schritte zu vorschnell gemacht. Vorschnell nicht im Sinne, dass zu wenig drüber geredet wurde oder nicht alles bedacht. Im Gegenteil, das nimmt mir manchmal zu viel Raum ein. Mit vorschnell meine ich, haben wir uns eine innere Vorbereitung gegönnt. Einen Austausch über die Ausrichtung, ein Hören, was der Heilige Geist uns sagt. Geben wir ihm Raum in unseren Planungen, in unseren Entscheidungen? Können wir unsere eigenen Bedenken zurücknehmen, um ihn leiten zu lassen, loslassen und vertrauen? Oder ist nur das Äußerliche, das Praktische organisiert? Das Volk Israel hat die gemeinsame Vision, den Tempel wieder aufzubauen. Das ist ihr Ziel, ihr Verlangen und da stehen sie alle dahinter. Und die gemeinsame Ausrichtung gibt ihnen Halt, dass sie nicht wieder in den gleichen Schlamassel wie früher zurückverfallen, dass sie standhaft sind und ihre Beziehung zu Gott wieder aufbauen und sich nicht von den vielen Fremdvölkern und Göttern, die im Land sind, beeinflussen lassen. Sie lassen sich gemeinsam auf die Anwesenheit Gottes in ihrem Leben ein. Was ist zum Beispiel unsere Ausrichtung, wenn wir nicht hier neu bauen wollen? Wollen wir an uns selber bauen? wollen wir uns als Gemeinde ins Visier nehmen, uns fördern, uns verändern? Oder wollen wir uns um die Menschen draußen kümmern, die Gottes Liebe noch nicht kennen, aber dringend brauchen? Lasst uns ausprobieren in unseren Gemeindenstunden, in unseren Gesprächen, in meiner persönlichen Ausrichtung innezuhalten, uns in die Führung und Abhängigkeit von Gott zu geben, um sein Segen, sein Gelingen und seine Leitung durch den Heiligen Geist zu bitten. Und wichtig, das Volk ist erst dann losgezogen, als sie die Antwort hatten, als sie die Gewissheit hatten, Gott geht mit. Sie haben nicht gebetet und sind dann einfach los. Sie haben die Antwort abgewartet. Und da besteht auch oft die Gefahr, vorschnell zu werden. Wir beten, Heiliger Geist, sei unter uns und dann können wir loslegen. Innere Ausrichtung braucht Zeit und kann so viel mehr Leichtigkeit mit sich bringen, Sicherheit, weil mir neu bewusst geworden ist, Gott ist da und Gott geht mit. Zum Abschluss meiner Predigt möchte ich euch noch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Vor ein paar Wochen war ja der Gemeindetag in Regensburg und ich war da sehr involviert, hauptsächlich im Jugendprogramm. Und während ich mich vorbereitet habe und versucht habe, alle meine Aufgaben vorher schon zu erledigen, damit ich relativ dann entspannt auf Menno Connect sein kann, hat eine meiner Mitarbeiterinnen ihre Aufgabe leider versemmelt. Sie hätte ein ganzes Abendprogramm gestalten sollen, aber da war leider nichts. Und sie war dann selber auch gar nicht anwesend, aber das wusste ich vorher schon. Für mich war da erstmal nur Schock. Wo soll jetzt schnell ein Plan B her? Das müssen wir anderen Mitarbeiter jetzt machen und am besten nicht auch noch einer, der 0815 Standard ist, weil Menno Connect hat ja schon auch ein bisschen Anspruch. Und dann die zweite Frage, wann sollen wir das machen? Wir haben eigentlich alle selber genug zu tun. Ich stand sehr unter Anspannung und ich war richtig wütend auf diese Person. Ich bereite mich doch nicht vorher vor, um dann nachher anderen Leuten ihren Mist auszubaden. Und mich hat die Situation sehr unter Druck und in Anspannung gesetzt und ich war nicht in der Lage, klar zu denken oder zu handeln. Und der Abend ist dann immer näher gerückt. Und ich wurde ganz unruhig und wusste gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal raus aus dem ganzen Stress von den Leuten. Es gab so einen Ruheraum und da habe ich mich hingelegt und wollte einfach mal nur schlafen. Vielleicht kann ich danach ein bisschen besser denken. Aber wie ich so auf dem Sofa liege, rattert mein Hirn natürlich unerbärmlich weiter und ich konnte nicht schlafen. Und in meiner Verzweiflung habe ich mir so vorgestellt, was würde ich jetzt dafür geben, wenn eine Person zu mir kommt, meine Anspannung sieht und sagt, Deborah, gib mir eine deiner Aufgaben ab, eine deiner Lasten, ich kümmere mich drum. Wäre ja klar, was das gewesen wäre. Ich hätte der Person gesagt, hier, das Abendprogramm gehört noch organisiert, mach was Cooles, mach was Neues. Der Gedanke war so schön für mich, dass sich tatsächlich in mir ein Ruhegefühl breit gemacht hat, dass die Anspannung ein bisschen gewichen ist und dann konnte ich auch ein kleines Schläfchen halten. Und wie ich mich dann so wieder unter das Volk mische, natürlich wieder mit dem Tatendrang, ja, das Programm ist halt immer noch nicht da, wir müssen jetzt was machen, kommt ein Mitarbeiter auf mich zu und sagt, oh, der Person ist ihr Malheur aufgefallen und sie aktiviert jetzt schnell ihre Mitarbeiter hier vor Ort und sie lässt ihnen ihre Idee zukommen und die machen das dann. Heißt für mich, ich bin raus aus dem Schneider, ich habe keine Verantwortung mehr. Ihr glaubt gar nicht, wie erleichtert ich war, als ich das gehört habe. Und gleichzeitig war ich so dermaßen beschämt. Klar haben wir als Team für diese Situation und um Weisheit gebetet, aber innerlich habe ich mich da null drauf eingelassen. Ich bin gleich in die äußere Vorbereitung gestartet, habe überlegt, was können wir machen, was kann ich dazu beitragen. Das Ziel war ja klar, wir brauchen ein Abendprogramm. Was muss ich mich da noch mehr ausrichten? habe ich mir bewusst gemacht, dass der Heilige Geist in mir wohnt und mich leiten kann, oder habe ich daran nicht eher gezweifelt? Habe ich mich in Gottes Abhängigkeit gegeben, oder habe ich nicht vielmehr mit meiner Unfähigkeit, mit meiner Blockade gekämpft, die mich immer weiter runtergezogen hat? Am Ende ist für mich alles gut ausgegangen, aber versteht ihr den Unterschied, ob ich mich innerlich ausrichte, mich innerlich vorbereite und mir Gottes Gegenwart bewusst mache? Wie anders gehe ich dann meinen Weg, mit welcher Leichtigkeit? Ich möchte vom Volk Israel lernen, mir Gottes Gegenwart bewusst zu machen, bevor ich in Aktion trete, und dem Heiligen Geist Leitung übergeben oder abgeben. Ich gebe euch die Frage mit: Wie gestaltest du deine innere Vorbereitung? Das könnt ihr in der nächsten Zeit mal beobachten, reflektieren, wenn ihr dran seid, in die äußerliche Vorbereitung zu gehen. Wie bereitet ihr euch davor innerlich vor? Wir wollen nochmal das Lied vom Anfang singen, Hieß Jahwe, um uns die Größe und Herrlichkeit von Gott ins Bewusstsein zu rufen.